Welche Ereignisse bleiben uns am meisten im Gedächtnis? Welche Ereignisse finden immer wieder den Weg in unsere Erinnerung? Richtig. Es sind die handfesten Skandale. Was war Weihnachten vor 5 Jahren? Wisst ihr nicht mehr. Aber wenn jemand vor Wut den Weihnachtsbaum umgeworfen hätte oder das Weihnachtsessen vergiftet hätte, dann wüsstet ihr das noch. Würdet ihr nicht vergessen. Wir möchten heute in diesem Gottesdienst miteinander versuchen, einen handfesten Skandal miteinander zu rekonstruieren, müssen da so ein bisschen auf detektivische Spurensuche gehen und beginnen im Jahr 2006, machen eine kurze Zwischenstation im Jahr 1991, gehen dann ins Jahr ungefähr 30 nach Christus und landen dann ungefähr im Jahre 0. Beginnen wir 2006.
Was hat ihn da geritten? Lässt sich verbal ein bisschen provozieren und dann knallt die Sicherung durch. Eine große Fußballkarriere geht so unrühmlich zu Ende.
Wer kann sich daran noch live erinnern? Ja, ich auch. Ist schon eine Hammer-Szene, ein handfester Skandal. Kein Verständnis für Zinedine Zidane, hat der Reporter gesagt. Stimmt gar nicht. Die ganze muslimische Welt war der festen Überzeugung, das war richtig so. Zidane musste so handeln. Denn es ging um die Ehre der Familie. Es ging um die Ehre der Mutter. Zinedine Zidane hat nie gesagt, was Materazzi da ihm zugerufen hat. Ich habe hinterher ein Interview gesehen, also er hat dann 3 Tage, 4 Tage hat er geschwiegen. Dann hat er ein Interview gegeben, er hat nie preisgegeben, was Materazzi da zu ihm gesagt hat. Aber die englische Presse hat Lippenleser engagiert. 3 Lippenleser sind sich ziemlich sicher, dass Materazzi ungefähr gesagt hat, du bist der Sohn einer terroristischen Hure. Was da natürlich erschwerend noch dazu kam in diesem Moment, ist, dass Zinedine Zidanes Mutter derzeit im Krankenhaus war. Aber diese Aussage, Sohn einer Hure, ist die schlimmste Beleidigung, die man einem orientalisch geprägten Menschen sagen kann. Da steht die Familienehre auf dem Spiel. Und er musste sozusagen so handeln. Unsere Hanna, die studiert Islamwissenschaft, die hat mir das nochmal bestätigt, dass also unbedingt der Scharaf, die Familienehre, muss wiederhergestellt werden in so einer Situation. Wenn er das nicht getan hätte, dann hätte er versagt. Kein Verständnis. Kurze Zwischenstation im Jahr 1991. Ich habe die Story gefunden bei einem Professor für Neues Testament, also einem Historiker. Ich habe sie jetzt nicht nochmal extra nachgeprüft. Ich gehe mal davon aus, dass sie sorgfältig recherchiert ist. Ich kann sie nur so vortragen. Dort habe ich gelesen, im Golfkrieg hatten die Amerikaner ein Problem mit der Armee Saddam Husseins. Sie konnten sie nicht packen. Die Iraker hatten riesige unterirdische Bunkersysteme angelegt und selbst nach wochenlangem Bombardement hatten die Amerikaner nur noch wenige Gegner getötet oder aus ihren Stellungen vertrieben. Doch dann hatte jemand, der die irakische Kultur kannte, eine Idee. Die Amerikaner ließen Scharfschützen in gepanzerten Fahrzeugen vorrücken, die mit Lautsprechern ausgestattet waren. Sie fuhren über die scheinbar leere Wüste und aus den Lautsprechern dröhnte es: Eure Mütter sind unehelich geboren. Was für die irakischen Soldaten so unerträglich war, dass sie aus ihren Bunkern stürzten und wahllos auf die Lautsprecher schossen. Ein gefundenes Fressen für die Scharfschützen. Also auch da wieder eine ähnliche Situation, eine massive Beleidigung der Mutter. Und bei Zidane natürlich auch der eigenen Person, weil wenn die Mutter eine Hure ist, dann ist man ja selbst Sohn einer Hure. Das greift ja natürlich die eigene Identität, den eigenen Selbstwert ganz massiv an. Schauen wir ins Jahr ungefähr 30 nach Christus. Jesus von Nazareth war unterwegs als Wanderprediger und eines Tages kehrt er in seine Heimatstadt nach Nazareth zurück und predigt dort. Und was dann geschieht, das lesen wir in Markus 6, Vers 1 bis 3. Er kam in seine Heimatstadt, seine Jünger begleiteten ihn. Am Sabbat lehrte er in der Synagoge und die vielen Menschen, die ihm zuhörten, staunten und sagten, woher hat er das alles? Was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und was sind das für Wunder, die durch ihn geschehen? Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab. Der Skandal ist für uns gar nicht ersichtlich. Aber das, was hier steht, war für die damalige Zeit ungefähr das, was Materazzi zu Zidane gesagt hat. Wir spüren das nur nicht, weil das nicht unsere Kultur ist. Kein Jude wird als Sohn der Mutter bezeichnet. Es gibt in der ganzen antiken Literatur kein einziges Beispiel dafür, dass ein Jude als Sohn der Mutter bezeichnet wird. Ein Jude wird immer als Sohn des Vaters bezeichnet. Josef, Sohn des Josias oder Sohn des Jakobus oder wie auch immer. In allen Geschlechtsregistern, überall ist es immer der Vater, der genannt werden muss. Übrigens haben wir so etwas auch noch, nur nebenbei, in nordischen Nachnamen. Gustavsson, Svensson, der Sohn des Sven, Svensson, Gustavsson. Ja, da ist ja auch der Vater, der da genannt wird. Beim VfB hat früher mal jemand einer gespielt aus Island, der hieß Sigurvinsson. Ja, also und wenn hier gesagt wird, ist das nicht der Sohn der Maria, dann war das eine ganz massive Beleidigung. Man hat nämlich ihm gesagt, deinen Vater, den kennt ja überhaupt niemand. Du hast gar keinen Vater. Du bist ein Bastard. Du bist ein Hurensohn. Das Interessante ist, dass niemand dieser Behauptung widerspricht. Es bleibt einfach so stehen. Wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätten die Verwandten von Jesus, die hätten die Aufgabe gehabt, die Ehre der Familie zu retten. Die hätten unbedingt widersprechen müssen. So eine Beleidigung lässt man nicht im Raum stehen. Jesus unternimmt nichts dagegen. Aber nicht nur er, sondern auch seine Brüder. Niemand sagt etwas. Offensichtlich wusste man in der Heimatstadt von Jesus in Nazareth, dass mit der Geburt von Jesus, das war nicht koscher. Da ist etwas ganz gehörig schiefgelaufen. Und jetzt sind wir auf unserer vierten Station, auf unserer vierten Etappe. Jetzt sind wir ungefähr im Jahre Null. Und das haben wir jetzt schon mehrfach gehört heute in der Weihnachtsgeschichte. Maria, ein jüdisches Mädchen von vielleicht 13, 14, 15 Jahren, ist schwanger. Das konnte nicht passieren und das hätte nie passieren dürfen. Sie war verlobt mit Josef, das heißt, sie war rechtlich verheiratet. Aber Braut und Bräutigam waren noch nicht zusammengekommen. Und wenn Sie jetzt denken, na ja, man weiß ja nicht, was die so alles so treiben und was die so miteinander machen, das geht gar nicht. In vielen orientalischen Gesellschaften ist es bis heute noch so, dass, also heute jetzt nicht mehr ganz so, aber früher sehr, sehr stark, dass Braut und Bräutigam sich erst am Tag der Hochzeit zum ersten Mal alleine getroffen haben. Sonst war da immer jemand dabei. Maria war schwanger. Und das ging überhaupt nicht. Das war ein Skandal. Josef, der Verlobte, fühlt sich betrogen und das galt auch rechtlich als Ehebruch. Also auch wenn man verlobt ist und schwanger ist, dann galt das als Ehebruch. Und auf so einen Ehebruch stand eigentlich die Todesstrafe. Josef wird als gerecht bezeichnet und er ist ein Ehrenmann und er sagt, ich verlasse sie. Das war die barmherzigere Lösung, statt sie der Schande preiszugeben. Auf jeden Fall leugnet Josef, dass er mit diesem Kind irgendetwas zu tun hat. Er weiß das strikt von sich. Und was tut Maria? Erzählt so eine Geschichte davon, dass Gott irgendetwas damit zu tun hat. Und jetzt könnten wir natürlich wieder als westlich geprägte Menschen sagen, ja, das würde ich auch sagen, wenn ich in so einer Situation wäre. Das ist ja eine typische Schutzbehauptung. Aber wenn wir nochmal so als Detektive, als Historiker das betrachten, sagen wir, das funktioniert auch nicht eigentlich. Diese Geschichte, die ist noch absurder. Und vor allem, wahrscheinlich hat die Umgebung oder hätte das die Umgebung als Gotteslästerung empfunden. Was? Du willst jetzt deine Schwangerschaft auch noch Gott in die Schuhe schieben? Bis heute ist es in einer islamischen Kultur so, dass die Vorstellung, dass Gott einen Sohn hat, dass das als Gotteslästerung empfunden wird. Warum erzählt Maria so eine haarsträubende Geschichte? Warum steht so eine haarsträubende Geschichte in der Bibel, im Neuen Testament? Nun, heute ist Weihnachten. An Weihnachten kann man ja versuchen, vielleicht für 1, 2, 3 Stunden sich vorsichtshalber, versuchsweise mal so auf ein Wunder einzulassen. Natürlich, niemand kann uns ein Wunder wirklich beweisen. Einen Beweis für ein Wunder gibt es nicht. Per Definition nicht, weil das, was ich beweisen kann, beruht ja auf Gesetzmäßigkeiten. Und ein Wunder folgt naturgemäß keiner Gesetzmäßigkeit. Also, was ich beweisen kann, ist auch kein Wunder. Wunder kann ich höchstens glauben. Aber ich kann natürlich Indizien sammeln, ich kann Hinweise sammeln und dann habe ich die Wahl. Ich kann sagen, das halte ich jetzt für eine ziemlich krude Geschichte. Es geht halt um ein uneheliches Kind. Da war ein jüdisches Mädchen, das hatte eine Affäre. Vielleicht wurde sie auch von einem römischen Soldaten vergewaltigt. Keine Ahnung. Aber das war's dann auch. Aber vielleicht können wir uns an Weihnachten versuchsweise für ein paar Minuten auf ein Wunder, auf den Gedanken, probeweise auf den Gedanken eines Wunders einlassen. Nämlich darauf, dass vielleicht tatsächlich in diesem Menschen Jesus von Nazareth Gott Mensch wurde. Was würde das bedeuten? Was würde das über Gott aussagen und über uns? Das würde bedeuten, dass Gott wirklich ein Kind geworden ist. Und auch dazu vielleicht ein paar kulturelle Hintergründe. Ein Kind war in der Antike nichts Süßes. Diesen Gedanken müssen Sie einfach aus Ihrem Gedächtnis streichen. Kinder waren nicht Aya, Popaya, Haya süß. Kinder waren dumm und lästig und hatten so schnell wie möglich erwachsen zu werden. Das war ihre einzige Aufgabe. Im Alter von ungefähr 5 bis 7 Jahren musste ein Kind voll erwerbstätig sein, beitragen zum Familienunterhalt. Wenn Sie mal eine Soziologie der Kindheit in der Antike lesen, dann lesen Sie ein einziges Martyrium. Kinder hatten es nicht gut in der Antike. Die wurden geschlagen, die wurden als dumm hingestellt und die mussten Schwerstarbeit leisten. Also Weihnachten ist nicht so holder Knabe mit lockigem Haar und hey, süßer Esel und so, gar nicht. Weihnachten ist ein Skandal. Das beginnt mit der Schwangerschaft. Und dass Gott Kind wird, das müsst ihr euch vorstellen. Wisst ihr, der alles gemacht hat, dass das Universum geschaffen hat, der wird so hilflos, dass ihm jemand die Kacke aus der Windel machen muss. Darf ich das mal so prosaisch aussprechen? Gott verhungert innerhalb von 12 Stunden oder 24 Stunden, wenn er nichts zu essen kriegt. Ist das ein erträglicher Gedanke? Gott wird so hilflos, als er in diese Welt kommt. Und dann auch noch als uneheliches Kind, als Hurensohn, als Bastard. Wisst ihr, Jesus war das geeignete Mobbingopfer. Der wurde gehänselt. Das haben wir ja gerade, die Spuren davon haben wir ja gerade noch gesehen hier. Da war er 30 und Rabbi, also zumindest von seinem Auftreten nach, gelernt hat er das nie. Und selbst da ruft man ihm das noch auf der Straße nach. Hey, du. Was sagt das über Gott aus? Gott wird Mensch, weil er hineinkommt in unsere kaputte, unheile Welt. Bernd Daub hat das vorhin schon gesagt. Gott ist nichts Menschliches fremd. Gott lässt sich ein auf unsere Not. Gott steigt wirklich ganz, ganz tief hinunter. Da, wo du bist, da, wo ich bin. Als Gott Mensch wird, schlägt er alle Privilegien in den Wind. Er will das nicht. Er wird, so steht es im Propheten Jesaja, der Allerverachtetste. Und er stirbt als ein Stück menschlicher Dreck, mit Kot und Urin besudelt, am Kreuz von den Römern gefoltert. Das ist ein Skandal. Weihnachten, die ganze Geschichte Gottes auf dieser Erde ist ein einziger Skandal. Und jetzt sind wir herausgefordert, wie positionieren wir uns? Lasse ich das an mich heran? Kann ich versuchen, diesem Wunder Raum zu geben in meinem Herzen? Ich persönlich glaube das. Ich glaube das von ganzem Herzen. Wisst ihr warum? Weil ich diese Geschichte für so absurd halte, dass sie meiner Meinung nach niemand erfinden kann. So eine absurde Geschichte erfindet niemand. Wisst ihr, die Juden des ersten Jahrhunderts waren viel zu gebildet, um einen Messias zu erfinden, der ein Hurensohn war. Das tut man nicht. Das ist krank. Entweder ist es krank oder es ist wahr. Viel mehr Möglichkeiten hast du nicht. Ich persönlich glaube das. Ich glaube wirklich, dass Gott Mensch geworden ist. Ich glaube, dass er den untersten Weg gewählt hat. Ich glaube, dass Gott diesen Weg gewählt hat, um uns zu erlösen. Und diese Erlösungsgeschichte geht uns zu Herzen, weil wir tief in unserem Innern uns nach einem Gott sehnen, der nicht weit oben ist und von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, sondern einen Gott, der ganz tief zu uns hier dorthin kommt, wo ich bin. Und deshalb glaube ich, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wurde, wie es im Glaubensbekenntnis steht. Ich glaube das nicht, weil ich keine Ahnung von Biologie habe. Ich habe selber eine Reihe von Kindern. Ich weiß, wie das funktioniert. Aber ich glaube das, weil diese Geschichte so unglaublich ist, so unfassbar, dass wenn du dich für einen Moment darauf einlässt und sagst, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Dann ist Hoffnung für mich. Dann kann auch ich erlöst werden. Dann gibt es Hoffnung für diese Welt, Hoffnung für mich. Das ist das, was mein Leben trägt. Das ist das, warum ich Weihnachten feiere. Und ich lade Sie, ich lade euch ein, so Weihnachten zu feiern. Macht bitte aus Weihnachten keine Kitschgeschichte. In der Weihnachtsgeschichte ist von A bis Z null Kitsch, kein Gramm. Den Kitsch, den schaufeln wir da rein. In der Originalgeschichte ist bittere Wahrheit. Ein Skandal nach dem anderen. Und du hast die Möglichkeit, dich auf diesen Skandal einzulassen und sagen, okay, ich nehme das an. Diese Geschichte ist auch meine Geschichte. In dieser Geschichte komme ich vor. Dann gilt ja das auch mir, was die Engel da gesungen haben auf diesem Feld. Euch ist heute, dir ist heute der Heiland, der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Messias? Lass uns für einen Moment still werden, in uns gehen, nachdenken. Und dann im Gebet uns Gott öffnen. Ich werde mit uns beten und wenn ihr mögt, könnt ihr einfach mitbeten innerlich. Lieber Gott, lieber Vater im Himmel, wenn wir uns daran machen, das originale Weihnachten auszugraben unter all dem Kitsch und Weihnachtsschmuck, dann entdecken wir eine skandalöse Geschichte, eine Geschichte der unfassbaren Liebe. Ein Gott, der seine Menschen so liebt, dass er selber Mensch wird. Wir entdecken die skandalöse Geschichte eines Gottes, der ein hilfloses Kind wird. Ein uneheliches Kind. Ein Mobbingopfer. Wir schauen in das Angesicht eines Menschen, der Gott ist, um für uns der Erlöser zu werden. Und wir möchten auf diese Geschichte antworten mit Glauben. Wir bitten dich, hilf uns dabei. Hilf uns zu fassen, was Weihnachten wirklich bedeutet. Wir wollen dir die Herzen öffnen. Wir wollen dieses Geschenk annehmen. Jesus Christus, wir beten dich an, wie die Hirten und die Könige dich angebetet haben. Wir heißen dich willkommen, willkommen auf dieser Erde, willkommen in unserem eigenen Leben. Danke, dass du diesen Weg gegangen bist. Lass heute Weihnachten werden in meinem, in unserem Herzen.